Ach ja, jetzt ist auch heller. Okay, dann sag gern mal was.
Hallo.
Das sieht, glaube ich, gut aus. Ich mache sogar noch ein bisschen runter, das nicht übersteuert. Dann läuft die Aufnahme.
Okay, super.
Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal aus Niedersachsen und aus Braunschweig und ich bin bei dir eingeladen. Wer bist du?
Hallo, ich bin Margot Erdmann. Ich komme aus Braunschweig und kandidiere jetzt für den Bundestag, für die Grünen. Bin Direktkandidatin hier im Kreisverband Braunschweig und hauptberuflich bin ich aber Gleichstellungsbeauftragte hier an der Kunsthochschule, ganz um die Ecke.
Ach cool, genau. Okay. Du hast gesagt, du kommst auch aus Braunschweig. Bist du auch hier geboren und aufgewachsen oder kommst du eigentlich woanders her?
Ach so, nee, ich komme ganz woanders her.
Ah, okay.
Ist auch ein bisschen kompliziert, die Frage zu beantworten. Also ich bin in der Nähe von Paris geboren, in Frankreich.
Ah, daher auch der Name.
Genau.
Okay.
Bin, bis ich 6 war, in Südfrankreich aufgewachsen, dann nach Deutschland gekommen, direkt in die Schule eingeschult worden und habe meine Schulzeit in Lübeck verbracht, an der Ostsee.
Mhm.
Bin aufgewachsen im Stadtteil Schlutup, was sehr schön ist, direkt in der Lübecker Bucht. Dann hatte ich so verschiedene Stationen in Berlin, in Venedig. Dann habe ich mich entschlossen, ich gehe jetzt endlich studieren. Dann bin ich nach Göttingen zum Studium gegangen.
Ah. Okay.
War dann zwischendurch in Florenz, wollte eigentlich nach Hamburg und bin dann aber in Braunschweig gestrandet und bin jetzt hier aber total glücklich und würde deswegen sagen, ich komme aus Braunschweig.
Okay, cool. Seit wann bist du hier?
Seit 2014, Ende 2014.
Ah ja, okay. Und wir sprechen ja jetzt nicht ohne Grund.
Mhm.
Wie hast du dich für eine politische Laufbahn entschieden, sag ich mal?
Also das war eine Entscheidung, die ich noch nicht abgesehen hatte vor mehreren Jahren. Also eigentlich hatte ich so ganz andere Pläne.
Mhm.
Ich war aber schon immer politisch sehr aktiv und war vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Jahren in Braunschweig sehr, sehr viel aktiv. Vor allen Dingen immer so in Bereichen Organisation von Demos. Ich habe hier die Seebrücke gegründet, die Ortsgruppe in Braunschweig 2018. War immer viel auf Protestveranstaltungen und Demonstrationen gegen Nazis, gegen die AfD. Und habe dann aber irgendwann als Seebrückenaktivistin gemerkt, dass diejenigen bei der Seebrücke, die in Parteien waren, bessere Kontakte zu ParlamentarierInnen hatten.
Hm.
Und weniger darauf hoffen mussten, dass PolitikerInnen auf sie aufmerksam werden und auf so Gesprächsbitten reagieren, sondern dass sie einfach so einen direkten Draht hatten und teilweise die einfach direkt anrufen konnten und sich mit denen austauschen konnten. Und dann dachte ich mir, okay, es reicht mir irgendwie nicht mehr nur, nur in Anführungsstrichen auf der Straße aktivistisch unterwegs zu sein, sondern ich möchte eben diese Forderung auch in die Parlamente tragen und habe mir dann gedacht, okay, ich trete jetzt auch in eine Partei ein.
Mhm.
Und das war im Sommer 2018, kurz nachdem ich die Seebrücke auch gegründet hatte und es in Chemnitz zu den rechtsextremen Ausschreitungen kam.
Ah ja.
Genau. Und da waren die Grünen eine der wenigen und vor allen Dingen Annalena Baerbock auch eine der wenigen, die ganz klare Kante gegen rechts gezeigt hat und die sich auch in einem Video, was ich auf Social Media gesehen habe, selbst als Antifaschistin bezeichnet hat. Und das fand ich halt so groß und so wichtig und so toll, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, in welche Partei ich eintrete. Ich habe Pro- und Kontralisten erstellt. Das ist jetzt das Zünglein an der Waage. Ich trete den Grünen bei.
Oh, cool.
Und ursprünglich wollte ich eigentlich nur so 1-2 Stunden die Woche mal so ein bisschen aktiv sein und mich einbringen. Und jetzt kandidiere ich für den Bundestag, ja.
Ja, und das in ja gar nicht mal allzu langer Zeit.
Ja.
Und du hast gesagt, es gab Pro-Kontralisten. Das heißt, du hast tatsächlich dich auch mit anderen Parteiprogrammen und so weiter auseinandergesetzt und überlegt.
Ja, total.
Okay.
Ich hatte schon in den Nullerjahren mal so eine Phase, wo ich überlegt habe, in eine Partei einzutreten und habe mich da auch schon intensiver mit der SPD und den Grünen auseinandergesetzt.
Mhm.
Und damals war das aber auch die Zeit, wo wir die rot-grüne Bundesregierung hatten und die so ein paar Entscheidungen getroffen haben, die ich damals schon furchtbar fand, also zum Beispiel die Einführung von Hartz IV.
Ja.
Und deswegen konnte ich mich nicht durchringen, einer Partei beizutreten und hatte damals auch noch nicht so den Drive, dass ich gesagt hätte, ich gehe jetzt in eine Partei, um dort was zu ändern.
Mhm.
So. Und dann 15 Jahre später
ja.
kam dann aber endlich der Moment. Und ich bin total froh darum, dass ich mich entschieden habe, bei den Grünen einzutreten.
Okay, ja cool. Und jetzt hast du schon die vielen verschiedenen Stationen, die du so vorher abgeklappert hast, sag ich mal, erwähnt. Was war denn für dich mit am prägendsten? Also jetzt für deine ganz persönliche Entwicklung
hier. Ja, Also ich glaube, was für meine persönliche Entwicklung total prägend war, war erstmal, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin mit meinen Schwestern. Mhm. Und meine Großmutter eine sehr politisch interessierte Person ist. Vom Beruf Schneidermeisterin, also Handwerkerin, keine Akademikerin, aber dennoch, und das ist mir auch mal wichtig, das zu erzählen, eine politisch sehr, sehr versierte, sehr interessierte Person, die sehr viel, auch bis jetzt, jetzt ist sie fast schon Ende 80, täglich Nachrichten schaut, total gut informiert ist über politische Debatten, auch jetzt aktuell super gut informiert ist über die Entwicklung während der Corona-Pandemie. Es ist wirklich absolut beeindruckend. Und dass ich eben bei ihr aufgewachsen bin und in ihrer Küche, an ihrem Küchentisch so viel über Politik erfahren habe und dass sie auch schon mit mir über Politik gesprochen hat, als ich erst 6 war und noch gar nicht so richtig gut Deutsch konnte. das hat mich total geprägt. Und wir haben da sehr viel, also meine Großmutter ist 33 geboren, sprich hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und auch die Nachkriegszeit. Mhm. Und darüber haben wir sehr viel gesprochen, sehr viel über Krieg und Frieden und Pazifismus und ethische Werte und wie wichtig das ist, dass diese eben in der Politik abgebildet werden, was es bedeutet, wenn Menschen in Armut leben müssen und so weiter und so fort. Und das hat mich sehr, sehr geprägt.
Ach, schön. Okay. Ja. Und wie viele Schwestern hast du?
2.
Ah ja, sind die älter oder jünger?
Sind beide jünger, aber wir sind alle nur ein Jahr auseinander, deswegen fühlt sich das gar nicht so an, als hätten wir einen Altersunterschied.
Ja. Und wie oft hast du mit denen noch Kontakt?
Na, jetzt aufgrund der Pandemie nicht so viel persönlich. Wir haben uns das letzte Mal persönlich im Sommer getroffen. Mhm. Aber so wie die meisten anderen Familien haben wir WhatsApp-Familienchats.
Ja.
Und auch einen Schwestern-Chat, in dem wir uns regelmäßig austauschen und ich auch jetzt vom Wahlkampf erzähle und die so erzählen, was bei denen so los ist. Und so kann man so ein bisschen persönlichen Kontakt aufrechterhalten, trotz der Distanz. Und ich hoffe, dass durch die Impfung und durch die Testung es bald wieder möglich ist, zumindest im Sommer zusammen auf der Terrasse zu sitzen und Kuchen zu essen.
Ja, ja, eben. Das wäre doch zu wünschen.
Ja.
Ich glaube, das hoffen wir alle ein bisschen.
Ja.
Genau, jetzt haben wir deine Lebensstation ein bisschen besprochen. Was hast du denn in Göttingen studiert eigentlich? Also Göttingen interessiert mich, weil ich auch überlegt habe, so studiere ich da.
Ja.
Aber jetzt bin ich in Berlin gelandet. Was war denn deine Motivation, nach Südniedersachsen zu gehen?
Also in der Zeit, in der ich mich in Göttingen beworben habe fürs Studium, habe ich gerade in Berlin gewohnt und habe mich da eigentlich total wohlgefühlt und wollte auch gerne dort bleiben. Ich habe aber ein relativ schlechtes Abi gemacht und deswegen war das nicht so einfach, die Studiengänge zu bekommen, die ich wollte.
Ja.
Und habe dann gesehen, dass man in Göttingen Kulturanthropologie und europäische Ethnologie studieren kann und habe mir so ein bisschen angelesen, was das wäre.
Mhm.
Und fand das total interessant und habe mich dort beworben, bin aber nicht davon ausgegangen, dass ich angenommen werden würde, weil in meinem Kopf damals die Uni Göttingen so unglaublich, also so eine Elite-Universität war und auch in Lübeck bei mir in der Schule immer so davon gesprochen wurde, dass so Göttingen und Heidelberg so die krassen Universitäten wären und für mich war dann damit klar, okay, wenn das so krass ist, dann wird das eh niemals meine Uni werden.
Ja.
Okay. Hatte mich aber getäuscht, Gott sei Dank, bin nämlich angenommen worden und habe dann angefangen dort zu studieren und am Anfang hatte ich unglaubliche Angst vor dem Studium, weil ich halt aus einer nicht akademischen Familie komme, ich war die Erste, die eine Uni betreten hat. Es gibt ja auch dieses Phänomen des Uni-Bluffs, dass man, wenn man selber die Uni nicht kennt und auch so das akademische Leben nicht kennt, dass man davon unglaublich abgeschreckt wird, weil man denkt, man könnte dem nicht genügen.
Okay.
Und das war bei mir auf jeden Fall auch so. Und es war aber dann ganz total schön, weil gleich in der ersten Woche, in der Einführungswoche, eine Dozierende vom Uni-Bluff gesprochen hat. Und so erläutert hat, was das ist und dass vielleicht einige von uns das auch kennen würden, gerade wenn man aus einer nicht akademischen Familie kommt. Und ich saß und habe mich so abgeholt gefühlt, dass ich direkt in der ersten Woche meine Angst vor der Uni verloren habe und habe dann Kulturanthropologie, europäische Ethnologie und auch Italienisch studiert, Bachelor gemacht, dann noch den Master in Kulturanthropologie und europäische Ethnologie.
Mhm.
Und für mich war das Studium auch für meine Politisierung einfach eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben. Weil dieses sich auseinandersetzen mit politikwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Texten und Autorinnen, das hat mich total nach vorne gebracht. Und für mich war das Studium auch wirklich so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht die Sonne auf.
Mhm.
So.
Schön.
Ja.
Und ich als Nordheimerin nehme, also gebürtige Nordheimerin, nehme Göttingen immer jetzt so eine richtig krass politische und ziemlich linksorientierte Stadt war. Teilst du die Wahrnehmung auch?
Ja, total. Und das ist auch das, weshalb ich mein Studium in Göttingen so sehr geliebt habe. Weil egal, wo ich hingegangen bin, habe ich total kluge und versierte Menschen getroffen, die politisch total interessiert waren, die sich in der Theorie und der Praxis ausgekannt haben, die auch immer so up-to-date waren zu allen möglichen politischen Themen. Das hat mich manchmal auch wirklich verunsichert. Ja. Ich dachte, wie kann das sein, dass die das alle wissen? Die sind doch auch alle erst so alt wie ich.
Ja.
Genau, aber es hat mich total inspiriert und mir auch so richtig viel Freude gemacht, da einfach zu studieren. Und außerdem war Göttingen auch so eine Stadt, in der ich nicht nur sehr gut studieren, sondern auch sehr gut arbeiten und auch feiern konnte. Und das war einfach die perfekte Kombination für mich.
Aber du hast dann in Göttingen direkt gelebt, ne?
Ja.
Ja, weil ich habe auch überlegt, so Mensch, Studentenleben in Göttingen gibt's, könnte man ja auch mal kennenlernen. Ich wohne aber in Nordheim. Ich wäre dann wahrscheinlich auch erstmal in Nordheim wohnen geblieben und die Verkehrsanbindung ist nicht so nice.
Ja.
Und deshalb war ich dann so, naja gut, dann gehe ich ganz weg und kann dann in Berlin zu jeder Tag- und Nachtzeit umherfahren. Ich glaube, wenn man in Göttingen wohnt, ist das nochmal leichter.
Ja.
Aber was war denn da so das, ich weiß nicht, was waren denn so prägende Erlebnisse in der Studentenzeit? Also gibt es da irgendwelche Anekdoten? Jetzt hast du gesagt, beruflich gab es da irgendwas und auch vom Studentenleben her.
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass so ein Moment im Studium, der mir gezeigt hat, wenn man protestiert, dann kann das zu politischen Veränderungen führen, war die ganze Debatte, Diskussion und Proteste um die Studiengebühren. Weil damals musste man noch 500 Euro Studiengebühren zahlen und das war für mich, hatte das total Abschreckendes und es hat mir sehr, sehr viel Mut abgerungen, trotzdem das Studium in der Uni Göttingen zu beginnen, obwohl es diese 500 Euro Studiengebühren gab. Ich war halt regelmäßig mit auf den Demos und bei anderen Aktionen gegen Studiengebühren. Und dann hat ja Rot-Grün diese auch abgeschafft, als sie gewählt worden sind an die Landesregierung. Das war für mich wirklich so ein Moment, es bringt halt was, auf die Straße zu gehen. Es bringt halt was, sich zusammenzutun. Und beruflich, also ich habe so Hiwi-Jobs gehabt, also als studentische Hilfskraft gearbeitet an der Uni. Das war auch alles ganz nett. Aber was für mich auf jeden Fall total prägend war und einfach so ein toller Kontrast zum akademischen Leben war, dass ich einfach fast mein komplettes Studium durchgekellnert habe.
Oh, cool.
Und ich habe unter anderem in so einer italienischen Trattoria gekellnert. Und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, da auch so mit ganz anderen Leuten nochmal zusammenzuarbeiten. Wir haben in der Trattoria fast nur Italienisch gesprochen. Das heißt, ich habe irgendwie immer, wenn ich dort gearbeitet habe, 5 Stunden am Tag nur Italienisch gesprochen. Das war irgendwie auch toll und so ein Eintauchen in eine ganz andere Welt. Und was jetzt auch so ein bisschen absurd ist, also ich möchte ja auch gerne auf einem aussichtsreichen Landeslistenplatz von den niedersächsischen Grünen kandidieren.
Ja.
Und da kandidiert ja auch Jürgen Trittin.
Mhm.
Und ich habe früher in diesem italienischen Restaurant Jürgen Trittin bedient.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz lustig, dass ich die früher die Kellnerin in dem Restaurant war, in dem der große Jürgen Trittin gegessen hat, dass ich jetzt auch auf der gleichen Landesliste kandidieren möchte. Und ich finde, dass motiviert einen aber total angesichts auch dessen, dass Demokratie auch so häufig in Frage gestellt wird, dass man halt sehen kann, doch, es ist halt möglich, das demokratische System funktioniert halt so, dass auch die, die mal die Kellnerin war, die Möglichkeit hat, ihre demokratisches Wahlrecht zu nutzen und selber zu kandidieren.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall mega cool, die Story.
Ja.
Und ich glaube, dass so eine Anekdote hat nicht jede zu erzählen, auf jeden Fall. Witzig, cool. Und das war dann so deine Studentenzeit in Göttingen.
Genau, ich war ja insgesamt 7 Jahre, glaube ich, da.
Krass.
Mit einem Jahr Unterbrechung, wo ich Erasmus in Florenz gemacht habe.
Nice.
Und ich würde sagen, diese ganze Zeit in Göttingen war einfach ein riesiger Wendepunkt für mich und auch ein total empowernde, also es war einfach eine wirklich empowernde Zeit.
Mhm.
Ja.
Nice. Und dann sind ein paar Jahre ein paar Jahre ins Land gegangen?
Du solltest bei Redewendung niemals mich fragen. Ich kenne mich mit Redewendung gar nicht aus. Ich benutze sie trotzdem immer sehr enthusiastisch und dann immer falsch.
Okay, dann mache ich das jetzt auch, egal ob richtig oder falsch.
Genau.
Ich bin ein paar Jahre ins Land gegangen.
Möglicherweise,
und,
ja.
Hoffentlich. Und dann war 2018, dass die Seebrücke gegründet. Wie ist das passiert? Was war da so deine Motivation?
Ja. Ich habe, als ich nach Braunschweig gekommen bin, ganz dringend einen Job gesucht und habe dann ganz schnell einen gefunden als Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache. Und ich habe da in den sogenannten Integrationskursen unterrichtet und Orientierungskursen. Sprich, das waren irgendwie fast 3,5 Jahre. Sprich, ich habe einfach jeden Tag, den ganzen Arbeitstag mit Menschen verbracht. Die meisten von denen hatten Fluchtgeschichte, die gerade so eine sehr schwere Zeit hinter sich hatten, eine sehr traumatisierende Zeit hinter sich hatten, nach Deutschland gekommen sind und von ihren Fluchtgeschichten auch davon berichtet haben, wie sie sich zum Beispiel als Ehemänner und Väter alleine auf den Weg gemacht haben und jetzt ihre 5 Kinder und Frau seit 2,5 Jahren nicht gesehen haben und nicht wissen, wenn die nach Deutschland kommen. Und diese ganzen Geschichten und auch dieses gemeinsame Lernen und auch dieses gemeinsame Essen und Feiern. Wir haben uns viel gegenseitig auch eingeladen zu den verschiedenen Festivitäten und haben auch in der Schule regelmäßig zusammen so schöne Frühstücke gemacht und so. Ja. Das hat mir einfach sehr, sehr nahe gebracht, was es eigentlich bedeutet, wenn Länder wie Deutschland oder wenn die Europäische Union sich gegen eine humane Migrations- und Fluchtpolitik stellt, was das eigentlich für einzelne Personen bedeutet, was für einen Schmerz das bedeutet, was für eine Gefahr und was für ein Trauma das bedeutet. Und das hat mich einfach sehr, sehr geprägt und ich war auch, habe immer wieder versucht, auch den einzelnen Personen zu helfen bei Behördengängen. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe Telefonate für die durchgeführt, um irgendwie sicherzustellen, dass sie irgendwie gut versorgt werden, dass sie alle Informationen erhalten, die sie halt brauchen. Und dann stellt man natürlich als einzelne Person ziemlich schnell fest, und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten, die ab 2015 ganz viel in dem Bereich auch ehrenamtlich gearbeitet haben. Man stellt einfach fest, man kann zwar in dem Moment dieser Person helfen, aber das große ganze Problem bleibt halt dennoch bestehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dann im Sommer eines Tages hier zu Hause am PC saß und irgendwie was geschrieben habe. Ich habe, glaube ich, einen Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet und ich höre dann manchmal ganz gerne Nachrichten nebenbei. Mhm. Und dann lief dann gerade die Tagesschau und da wurden die Bilder gezeigt von Menschen, die versucht haben, über das Mittelmeer zu fliehen nach Europa und dann dabei gestorben, ertrunken sind. Die Seenotrettung hatte nicht die Möglichkeit, die zu retten. Gleichzeitig wurde die Seenotrettung zu dem Zeitpunkt extrem kriminalisiert. Mhm. Und diese Bilder in dem Moment haben mich so getroffen, dass ich einfach weinend zusammengebrochen bin. Ich konnte einfach nicht mehr, weil es mich fertig gemacht hat zu sehen, ich lebe in einer Demokratie. Wir sprechen hier davon, dass wir mitgestalten, dass wir Politik mitgestalten, dass wir uns einbringen, dass die Demokratie und die Parlamente repräsentieren sollten, welche Meinung wir haben, welche Politik wir wollen. Und da passiert etwas, was ich auf keinen Fall will. Mhm. Und ich kann irgendwie gefühlt nichts dagegen tun. Mhm. Und das hat mich total fertig gemacht. Und dann habe ich wirklich, es war wirklich genauso dramatisch, Tränen überströmt, irgendwie im Internet geguckt, wie kann man eine Demo organisieren? Weil ich irgendwie Jahre vorher, 2003, schon mal eine Demo organisiert hatte anlässlich des Irakkriegs, weil da ging es mir nämlich ähnlich damals. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt einfach das, was ich damals als Teenie versucht habe. Ich organisiere jetzt eine Demo und wir müssen jetzt auf die Straße. Das geht nicht, dass das an den außereuropäischen Grenzen passiert und wir nichts tun. Wie können wir diese Bilder sehen und nicht handeln? Ja. Und habe dann bei der Stadt Braunschweig angerufen, ich möchte eine Demo anmelden. Wie mache ich das? Ja, hier dieses Formular, tralala. Und dann musste man in dem Formular angeben, welche Organisation man ist. Hm. Ich hatte ja keine Organisation. Ich war ja einfach eine verheulte Person alleine am Schreibtisch, die nicht wollte, dass Menschen sterben. Ja. So. Und dann sind gleichzeitig auf Social Media Beiträge von der Seebrücke aufgepoppt, die sich irgendwie in der Zeit gerade gegründet hatten. Dann habe ich irgendwie durchgelesen, was die machen. Und da stand irgendwie, gründe deine eigene Ortsgruppe und werde Teil von der Seebrücke. Da dachte ich mir, wunderbar, ich trage jetzt in dieses Formular Seebrücke ein, dann sind wir gegründet und dann machen wir eine Demo. Und dann habe ich das alles gemacht und dann kamen Dave und Hannah, meine beiden, also Dave ist mein Freund und Hannah war damals meine Mitbewohnerin, kamen nach Hause und ich meinte, Leute, ich habe eine Demo angemeldet, in 3 Tagen geht's auf die Straße. Und dann haben wir halt angefangen, über Social Media, über private Kontakte zu mobilisieren, haben Material hergestellt und so weiter und so fort. Und ich habe halt eine Demo für 30 Leute angemeldet und habe halt gehofft, dass ich 30 Freunde finde, die mit mir auf die Demo gehen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem die Demo starten sollte, stand ich da auch mit meinen 7 Freunden, alle in orangenen T-Shirts. Ja. Zwischendurch kam noch so ein Nazi vorbei und hat uns angepöbelt.
Ah, toll.
Und dann innerhalb von wenigen Minuten füllte sich der Platz und wir waren, glaube ich, über 600 Menschen.
Wow.
Ja.
Voll krass. Und du hast das Ganze quasi initiiert.
Genau.
Weil du
und dann mit meinen Freundinnen umgesetzt, weil alleine wäre das nicht gegangen. Genau. Und das war dann so der Startschuss.
Ja, ja, aber ich finde es voll krass, dass du einfach so es in den Nachrichten gehört hast, dir gedacht hast, okay, was kann ich machen? Und dann das Ganze zu einer Demo mit über 600 Leuten und deinen FreundInnen geführt hat. Mega schön.
Ja, ich erzähle diese Geschichte auch immer, auch indem ich total offenlege, wie schlecht es mir in dem Moment eigentlich ging. Auch wenn das was total Persönliches ist, um deutlich zu machen, bitte auf keinen Fall in die Ohnmacht fallen lassen.
Mhm. Ja, eben, man kann halt sogar auch als Einzelne was ausrichten und genau. organisieren. Und
ja, und irgendwie immer versuchen, auch wenn man so Ohnmachtsgefühle hat, und die kenne ich sehr, sehr gut, und auch wenn man den Eindruck hat, man könnte irgendwie gerade eh nichts ändern, dann sich nicht entscheiden, nichts zu tun, sondern lieber entscheiden, was Kleines zu tun, weil das immer noch eine viel größere Wirkung haben kann, als man in dem Moment vielleicht glaubt.
Ja, wow, sehr schön. Und dann hast du gedacht, okay, dann jetzt in die Politik. Also in dem Jahr war das richtig?
Genau, also in eine Partei. Ich habe ich habe dann irgendwie, wir haben dann hier in Braunschweig in der Ortsgruppe dafür gekämpft, dass Braunschweig zum sicheren Hafen wird. Ja, das hat geklappt. Das war auch ganz toll. Wir haben uns richtig, richtig gefreut.
Ja.
Wir saßen in einem anderen Raum, also nicht im Ratsraum, sondern in einem anderen Raum auf dem Flur, wo das per Video übertragen worden ist. Und wir haben uns richtig gefreut, richtig laut geschrien.
Ja.
Und dann natürlich kurze Zeit später realisieren müssen, dass es alles nur ein Lippenbekenntnis war und es da eigentlich keine richtigen Folgeaktionen gab. Aber ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich trete jetzt in eine Partei ein.
Mhm.
Und gerade wir Grünen, auch hier in Braunschweig, setzen uns sehr stark dafür ein, dass es eben nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt. Und wir haben jetzt am Wochenende unsere Listenausstellung gehabt für die Kommunalwahlen, weil wir im September nämlich auch den Stadtrat hier in Braunschweig neu wählen.
Mhm.
Und da haben sich ganz viele beworben und haben es auch geschafft auf die Liste, die unter anderem sich dafür einsetzen wollen, dass Menschenrechte auch hier vor Ort in Braunschweig gestärkt werden und Braunschweig auch ein aktiver, sicherer Hafen wird. Ja. Ja, deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, wir schaffen das. In kleinen Schritten, aber wir schaffen das.
Mhm. Okay, und
jetzt habe ich zweimal diesen Merkel-Satz gesagt, ist mir gerade aufgefallen.
Ja, aber ich glaube, bei dir ist da deutlich mehr so Substanz hinter.
Ja.
Ja, naja. Genau, und das heißt, die Kommunalwahl steht an, aber du trittst dann hier für die Kommunalwahl wahrscheinlich nicht an,
nee,
oder?
Nee, ich konzentriere mich jetzt voll auf den Bundestagswahlkampf.
Mhm. Genau. Ich habe auf Social Media bei dir auf Insta gesehen, dass du auch, glaube ich, kritisiert hast, dass zum Beispiel einige Unionspolitiker es ja noch überhaupt neben dem Mandat schaffen, noch den einen oder anderen
Taler dazu zu verdienen.
Genau, Nebenverdienst da einzuheimsen. Und genau, jetzt hast du gesagt, du bist hier noch irgendwie um die Ecke irgendwo.
Ja, hier um die Ecke ist direkt die Hochschule der Bildenden Künste hier in Braunschweig. Eine ganz tolle Hochschule.
Mhm.
Marina Abramović war unter anderem mal vor ein paar Jahren hier, cool. bevor sie ihre steile Karriere hingelegt hat. Aber wir haben noch ganz viele andere tolle KünstlerInnen, die hier an der Hochschule sind und auch WissenschaftlerInnen. Und ich bin die Gleichstellungsbeauftragte.
Genau. Ja.
Und der Job macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und auch dieser Job hat mir eben gezeigt, dass ich sehr gut vermitteln kann, Inhalte, sowohl auch Position als auch Position, dass ich das auch ganz gut kann, mit Menschen mich zusammenzutun, von denen man vorher gedacht hätte, dass sie vielleicht nicht so offen sind für diese Themen, und dass mir auch die Zusammenarbeit mit Verwaltung liegt.
Ja.
Und Gleichstellungsbeauftragte zu sein, ist ja auch eine sehr hochschulpolitische Position und Funktion. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Und deswegen traue ich mir auch voll zu, als Bundestagsabgeordnete diese Kompetenzen auch einzusetzen. Ja.
Genau, aber glaubst du, dass du das weiterhin bleiben
kannst?
Ach so,
nein. Okay, nein. Ich würde mich voll auf
meine
Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete konzentrieren.
Hast du das deinen KollegInnen auch schon verraten?
Ja, ja, die wissen das schon, die wissen das schon. Und mir wird immer wieder zugetragen, dass man mir natürlich alles Beste wünschen würde und natürlich für mich hofft, dass ich erfolgreich bin mit meiner Kandidatur, aber irgendwie mich auch nicht so richtig gehen lassen möchte. Und das ist, glaube ich, der schönste Glückwunsch, den man sich vorstellen kann.
Das glaube ich. Okay, also mega schön, dass du da dann auch so das ein oder andere mitnehmen konntest.
Ja.
Und wie war jetzt dann deine, Karriere ist das falsche Wort, aber wie sah deine Laufbahn jetzt dann hier bei den Grünen in Braunschweig aus?
Mhm.
Also du bist dann Mitglied geworden. Und wie ging es dann weiter? Geht man dann zu so Veranstaltungen oder wie hat man sich das Ganze vorzustellen? Also wie ist der Weg von der Parteimitgliedschaft zur Bundestagskandidatur?
Ja, also ich bin Mitglied geworden. Dann habe ich mich erstmal mit den Themen der Seebrücke hier bei uns im Kreisverband so ein bisschen bekannter gemacht und ausgetauscht. Und die Grünen haben ja auch den Vorstoß unterstützt, dass Braunschweig sicherer Hafen wird.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bringe total viel Expertise gerade im Bereich Feminismus und Queerfeminismus mit, weil ich mich im Studium viel damit auseinandergesetzt habe, weil ich mich auch politisch und aktivistisch viel damit auseinandergesetzt habe und weil ich jetzt eben hauptberuflich auch als Gleichstellungsbeauftragte arbeite und damit auch nochmal so einen feministischen Ansatz in Bezug auf Hochschulpolitik mitbringe und dachte mir, ich würde da total gerne zu arbeiten bei uns im Kreisverband. Mhm. Und es gab da noch keine Arbeitsgruppe. Wir haben ganz viele andere tolle Arbeitsgruppen, zum Beispiel Umwelt, Energie, Stadtentwicklung, aber es gab keine spezifische Arbeitsgruppe zum Thema Feminismus. Und dann habe ich zusammen mit meiner Freundin Maren eine Arbeitsgruppe gegründet, die AG Gender Intersektional, und haben dann direkt eine erste Veranstaltung gemacht mit Imke Biel, die ist Landtagsabgeordnete, konnten so auch direkt lernen, dass es bei den Grünen tatsächlich so ist, dass die Abgeordneten total zugänglich sind und dass es überhaupt nicht schwierig ist, Kontakt zu denen aufzubauen. Und haben dann diese AG gegründet und haben uns unter anderem stark dafür gemacht, dass auf dem Landesparteitag ein Antrag angenommen worden ist zur Senkung der Menstruationshygieneartikel, also der Mehrwertsteuer auf Menstruationshygieneartikel.
Genau, also von 19% auf 7%.
Genau. Genau, das war nämlich damals noch nicht und dass es jetzt auch Beschluss der niedersächsischen Grünen ist, dass in öffentlichen Institutionen, vor allen Dingen in Schulen, Menstruationshygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten. Mhm. So, und das waren so unsere ersten Schritte, uns irgendwie in die Partei einzubringen.
Ja.
Und dann bin ich in den Vorstand gewählt worden vom Kreisverband und habe mich da eingebracht.
Wann war das ungefähr?
Vor 2 Jahren.
Okay.
Ja, ja, genau. Muss einmal kurz nachdenken. Ja, ja, vor 2 Jahren. War dann dort aktiv und habe mich dann ganz viel eingebracht, weil hier in Braunschweig leider die AfD immer wieder ihre Parteitage abhält. Und dann gab es hier eine riesengroße Demonstration und Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD hier in Braunschweig. Und da habe ich uns Grüne vertreten im Braunschweiger Bündnis gegen Rechts und habe mich da ganz aktiv eingebracht. Und bin dann nochmal in den Vorstand gewählt worden und wieder bestätigt worden. Und so hat sich das halt so entwickelt, dass ich mich immer mehr eingebracht habe mit den Themen, die mir total wichtig sind.
Mhm.
Genau. Und dann stand eben irgendwann die Frage im Raum, demnächst sind Bundestagswahlen, wen wollen wir eigentlich aufstellen?
Ah ja.
Und dann haben verschiedene Leute verschiedene Gespräche mit verschiedenen Personen geführt.
Ja.
Und ich habe versucht, mich da so ganz strukturiert heranzutasten, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Bin ganz toll beraten worden, unter anderem von meinem Freund Andreas, der hier im Kreisverband ganz aktiv ist, und habe dann auch mit Julia Hamburg mich ausgetauscht, die ist jetzt Fraktionsvorsitzende von der Landtagsfraktion der Grünen hier in Niedersachsen, und die haben mir sehr, sehr viel erläutert und auch näher gebracht, wie Partei eigentlich funktioniert, wie Wahlkämpfe funktionieren und wie man eben diesen Weg bestreitet zu so einer Kandidatur. Und dann habe ich mich eben Schritt für Schritt darauf vorbereitet und bin jetzt im Januar von meinem Kreisverband zur Direktkandidatin gewählt worden, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe und mich jetzt sehr leidenschaftlich und enthusiastisch auch dieser Verantwortung stelle. Und mir macht es Riesenspaß. Also kann ich einfach ganz plain so sagen. Es macht unglaublich viel Spaß und es ist total bereichernd und ich gebe mir ganz viel Mühe.
Ja, das ist doch super zu hören. Ich habe auch großen Spaß, mit dir zu quatschen. Und ich glaube, dazu wäre es ja nicht gekommen, wenn du jetzt nicht Kandidatin wärst.
Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
Ja. Und du hast gesagt, du wurdest dann wiedergewählt oder halt bestätigt vom Kreisverband.
Mhm.
Ist das die richtige Vokabel?
Mhm.
Wie oft finden diese Wahlen statt?
Nee, ich wurde, also als ich das erste Mal gewählt wurde, war ich sozusagen, wurde ich gewählt, weil eine andere Person abgetreten war.
Ach so, okay.
So, und dann ein Dreivierteljahr später waren aber eh nochmal Vorstandswahlen angesetzt und dann habe ich mich nochmal zur Wahl gestellt und bin dann sozusagen bestätigt worden.
Okay, und jetzt als Direktkandidatin, gab es da noch andere Anwärter darauf oder nicht?
Nee, also hier bei der Aufstellungsversammlung war ich dann die Einzige,
Also
die sich zur Wahl gestellt hat.
Das heißt?
Ja, also ich glaube, es hat immer so ein bisschen was, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt auch unterschiedliche Positionen dazu. Ich finde es ja immer eigentlich ganz gut, wenn es eine Auswahl gibt und es dann wirklich so eine richtige Wahl zwischen Personen ist.
Ja.
Und manche meinten dann auch zu mir, aber Margot, ist doch total gut, wenn du die einzige Kandidatin bist, dann wirst du es ja eh. Und dann dachte ich mir, naja, oder ich werde es dann halt nicht. Und ich finde, das ist ja noch fast, also ist ja fast schlimmer, gegen eine nicht existierende Kandidierende zu verlieren, als gegen eine Parteikollegin, die sich zur Wahl stellt. Genau, deswegen, also ich finde, es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Aber es hat ja geklappt.
Ja, es hat geklappt, ja.
Okay, und du hast jetzt von Vorbereitung gesprochen. Mhm. Wie bereitet man sich denn auf so eine Bundestagskandidatur vor? Oder wie läuft so eine Kandidatur an sich?
Ja, also ich habe da so mehrere Sachen parallel gemacht. Mhm. Also zum einen habe ich Kontakt aufgenommen zu Menschen aus der Partei. Also erstmal bei uns im Kreisverband viel telefoniert und mit Leuten gesprochen. Dann habe ich bei den niedersächsischen Grünen die Person, die ich schon kannte, weil ich die schon mal kennengelernt hatte aus irgendeinem Kontext, angesprochen, mit denen telefoniert. Habe meinen engeren Freundinnen in der Partei das gesagt und die irgendwie um Unterstützung gebeten und auch um Ratschläge gebeten. Genau, also das war zum einen so dieses, würde ich sagen, so ähnlich so wie Netzwerken, so Austausch und Kontakte. Und parallel dazu habe ich mich ganz intensiv damit beschäftigt, was eigentlich meine Motivation, meine Ziele und was mein politisches Profil ist und wie es mir gelingen kann, das Wissen und die Erfahrungen, die Kompetenzen, die ich über die letzten über 15 Jahre gesammelt habe im politischen Bereich, die so mit einzubringen, dass es mir gelingt, da so ein tolles Portfolio auch zur Wahl zu stellen und zu sagen, hier, das ist das Profil, mit dem ich mich bewerbe, das sind die Inhalte, die mir wichtig sind. Das sind bei mir auf jeden Fall Sozialpolitik, Innenpolitik, Feminismus, Menschenrechte, so alles in dem Bereich. Und da habe ich einfach ganz intensiv mich auch nochmal inhaltlich eingearbeitet.
Ja.
Und nochmal so geschaut, okay, wenn wir jetzt Sozialpolitik betrachten, gerade jetzt in der Krisensituation, in der wir uns befinden, was wäre da eigentlich wichtig, was geändert wird?
Mhm.
Dann habe ich nochmal geschaut, okay, wie steht es eigentlich um die Demokratie in Deutschland? So.
Und zu welcher Erkenntnis bist du da gekommen?
Naja, also wir leben halt in einer Demokratie und das ist auch total gut, dass es so ist und wir müssen diese unbedingt schützen. Und es gibt verschiedene Stellen, Bereiche und auch Ereignisse und Phänomene, die diese Demokratie bedrohen, sowohl in unserem Alltag als auch in unseren staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel Polizei und Justiz, aber eben auch in unseren Parlamenten. So dürfen wir uns da nichts vormachen. Die AfD ist eine rechte Partei und die sitzt halt in unseren Parlamenten und stellt eine Bedrohung für unsere Demokratie dar. Was sie ja selber auch zugeben. Das ist ja deren erklärtes Ziel, die Demokratie abzuschaffen. Genau, und da habe ich einfach so eine Analyse gemacht und habe dann festgestellt, auch mit der Corona-Pandemie, wir erleben jetzt einfach gerade drei Krisen. Das ist einmal die Corona-, die Klima- und die Demokratiekrise. Und ich bin mir einfach sicher oder davon überzeugt, dass wir diese Krisen nur lösen werden, wenn wir auf gute Sozialpolitik setzen. Und deswegen ist das mein Ansatz und das ist das, wofür ich mich gerne stark machen möchte.
Okay, das heißt, vor allem so Sozialpolitik ist dann dein Schwerpunkt?
Genau, also ich finde es super, dass die Bundestagsfraktion der Grünen einen Beschluss gefasst hat zur Abschaffung von Hartz IV und zur Einführung einer Grünen-Garantiesicherung. Das finde ich total klasse. Dann finde ich es wichtig, dass wir uns für bezahlbaren Wohnraum stark machen. Und dann finde ich es total wichtig, wir sprechen immer viel von der sozial-ökologischen Transformation. Wir sprechen viel davon, was wir tun müssen, um das Klima zu retten. Und ich finde, wir diskutieren dann auch viel zu häufig einfach nur so technische Lösungen.
Ja.
Und ich finde aber, wir brauchen sozialpolitische Lösungen. Wir müssen dafür sorgen, dass wenn es diesen krassen Wandel gibt, auch in der Arbeitswelt, dass da niemand durchs Raster fällt. Und dass Menschen gut aufgefangen werden. Und das geht vor allen Dingen durch eine gute Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
Ja.
Genau.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast die Seebrücke gegründet und dann mitbekommen, irgendwie alle anderen sind so besser vernetzt, weil die in Parteien waren. Hat sich das jetzt bewahrheitet?
Total.
Okay.
Total. Deswegen kann ich auch wirklich Leuten, die sich gerne politisch engagieren möchten, wirklich nahelegen, überlegt, in eine Partei einzutreten. Natürlich, keine Partei deckt 100% die eigene Meinung ab. Und natürlich gibt es immer wieder auch Entwicklungen in den unterschiedlichen Parteien, wo man sich irgendwie denkt, das finde ich eigentlich gerade nicht gut. Aber ich würde dann nicht sagen, wendet euch von den Parteien ab, sondern tretet in die Parteien ein und versucht, diese mit zu verändern. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, aber bei den Grünen kann ich sagen, man kann als Einzelperson so viel verändern. Und das ist jetzt nicht einfach nur sozialromantisch dahergeredet, sondern das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass immer, wenn ich ein Thema bearbeiten wollte, wenn ich Kritik äußern wollte, habe ich immer andere Leute gefunden, die eine ähnliche Meinung haben wie ich. Und man hat sich dann einfach zusammengetan und gemeinsam daran gearbeitet und konnte dies verändern. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn man gerne parlamentarisch was ändern möchte, tretet in Parteien ein und versucht euch da einzubringen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, cool. Wie geht's denn dann jetzt für dich weiter?
Also, ich konzentriere mich auf sozusagen zwei Wahlkämpfe gerade. Also einmal den hier vor Ort in Braunschweig, wo es mir total wichtig ist, nicht erst im Sommer, wenn die heiße Phase anfängt, vom Wahlkampf mich plötzlich bekannt machen zu wollen, sondern ich möchte jetzt schon vor Ort in Braunschweig die ganzen wichtigen AkteurInnen und Engagierten und auch Ehrenamtlichen kennenlernen, die gerade vor allen Dingen im sozialen und auch ökologischen Bereich aktiv sind. Und da mache ich so eine Tour. Und die Tour trägt den Titel »Wir lassen niemanden zurück«.
Ja.
Das ist ein Zitat aus meiner Rede, mit der ich mich beworben habe für die Kandidatur.
Schön.
Und damit möchte ich einfach deutlich machen, die Krisen unserer Zeit und auch die Krisen, die uns noch erwarten werden, die können wir nur bewältigen, wenn wir darauf achten, dass wir niemanden zurücklassen. Anders wird das halt nicht funktionieren. Wenn wir nicht darauf achten, dass wir diese ganzen Krisen sozialgerecht lösen, dann wird uns alles wegbrechen. Dann werden wir das Klima nicht retten, dann werden wir die Demokratie verlieren. Und deswegen ist es mir einfach wichtig zu sagen, wir lassen auf keinen Fall irgendjemanden zurück.
Ja.
Und da mache ich gerade so eine kleine Tour, digital. Spreche mit verschiedenen sozialen Einrichtungen, also mit dem Kinderschutzbund, mit dem Kinderhaus Brunswieger hier in Braunschweig, mit Foodsharing habe ich gesprochen, mit verschiedenen KlimaaktivistInnen, mit Frauenberatungsstellen, mit Initiativen, die sich stark machen für wohnungslose Menschen und obdachlose Menschen. Und da versuche ich jetzt gerade in Braunschweig ganz viele Leute kennenzulernen, auch deren Arbeit kennenzulernen. Und parallel gibt es ja jetzt gerade ganz, ganz wichtig im Mai die Landeslistenausstellung hier bei uns Grünen in Niedersachsen. Die sollte eigentlich im März sein, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Und ich werde mich für einen aussichtsreichen Listenplatz bewerben und hoffe, dass mir das gelingt und ich die Leute überzeugen kann, damit ich eine Chance habe, in den Bundestag einzuziehen. Und was gerade ganz, ganz toll ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so eine zivilgesellschaftliche Graswurzelbewegung, Organisation, Brand New Bundestag.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Erzähl gerne.
Ja, bei den meisten darüber. Klingelt es erst, wenn ich das mit dem US-amerikanischen Pendant vergleiche. In den USA gab es auch so eine ähnliche Organisation, die hieß Brand New Congress und die haben unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez unterstützt. Und jetzt gibt es eben auch das Pendant in Deutschland und das ist eine Graswurzelorganisation, die vor allen Dingen junge und progressive Kandidierende unterstützen möchte, bei ihrem Ansinnen in den Bundestag gewählt zu werden. Und es geht darum, vor allen Dingen Kandidierende zu unterstützen, die jetzt noch nicht so eine klassische Parteikarriere hinter sich haben, wie zum Beispiel ich bin ja auch noch ganz, ganz neu. Und die sich vor allen Dingen stark machen für Klimaschutz, für eine humane Migration und Fluchtpolitik, für Menschenrechte, für nachhaltige Finanz- und Wirtschaftspolitik. So. Also eben diese ganz, ganz progressiven Positionen. Und die unterstützen jetzt insgesamt 11 Kandidierende. Und ich bin eine davon und darüber freue ich mich total.
Sehr schön, ja. Glückwunsch dazu. Ja. Wer sind denn so die anderen, weißt du das?
Ja, also ich kann auf jeden Fall schon mal die mitteilen, die schon länger veröffentlicht sind. Bei den anderen weiß ich das noch nicht, ob ich das so öffentlich machen darf.
Okay.
Also wir haben zum Beispiel Rasha Nazar aus Dresden, die ist bei der SPD. Dann Kassem Taher Saleh, der ist auch in Dresden bei den Grünen und von der Grünen Jugend. Dann haben wir Amon Zorn, auch von der SPD und verschiedene andere Kandidierende. Und was ich total spannend und auch toll fand, war, dass man eben von einer Jury auch ausgewählt wird. Und zu dieser Jury gehören unter anderem Kübra Gümüşay und Raoul Krauthausen. Und das hat mich einfach total bewegt, dass ich sozusagen ausgewählt worden bin, weil ich deren Bücher einfach lese.
Wow,
und deren Texte lese und deren Social Media folge und das wirklich alles so einsauge, mich total davon inspirieren lasse. Und wenn man dann hört, dass die Leute fanden, dass man unterstützt werden sollte bei dem Versuch, in den Bundestag zu kommen. Das ist schon schön.
Ja. Das glaube ich dir, das ist immer mega beeindruckend, wenn so, das sind ja dann so ein bisschen vielleicht auch Vorbilder.
Ja, total. Ja.
Genau, wenn die dann entscheiden, so, ja Mensch, finde ich gut, supporte ich, ist natürlich.
Ich meine, ich sitze hier halt auf meinem Sofa und lese deren Bücher und markiere alles mit einem Textmarker und schreibe die Zitate raus und bin so total bewegt und inspiriert von denen und dann waren die Teil von der Jury, das ist irgendwie.
Das ist krass.
Ja.
Ja. Und wie sieht die Unterstützung aus? Also, blöd gefragt, was bringt es von Brand New Bundestag supported zu werden?
Also Ich habe jetzt schon die Möglichkeit gehabt, so ein Coaching zu machen zum Thema Interview zum Beispiel. Nice. Ja, das fand
Könnte ich auch gebrauchen.
Ja, also kann ich auch wirklich empfehlen. So, ich habe da total viel mitgenommen und ich hatte richtig viele erhellende Momente, wo ich mir dachte, ah, okay, so muss ich das machen. Gut, hoffentlich gelingt mir das, das umzusetzen. genau, dann eine Öffentlichkeitsarbeit, sodass man mehr Pressekontakte bekommt und auch die Presse bundesweit mehr über einen berichtet, weil je bekannter man selbst wird, desto höher sind auch die Chancen, dass die eigene Partei einen mit der Kandidatur unterstützt oder dass man gewählt wird von Delegierten. Das ist jetzt nicht der einzige ausschlaggebende Grund, aber das kann auf jeden Fall helfen und dass die Vernetzung verbessert wird, dass man ein besseres Netzwerk bekommt. Und was ich auch toll finde, ist, sich mit den anderen Kandidierenden auch nochmal austauschen zu können. Ja. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe mit Brand New Bundestag, dass das nicht nur Werte und Ziele sind, die sie nach außen so propagieren, sondern ich habe auch das Gefühl, dass der Umgang miteinander das auch schon lebt.
Ja.
Also sehr wertschätzend, sehr feinsinnig, sehr zugewandt und das finde ich einfach toll.
Oh, schön. Ja, das klingt super. Das klingt richtig nice. Ich habe auch insgesamt so ein bisschen die Wahrnehmung, dass der Bundestag, also dass es gerade so ein bisschen Wandel gibt und dass sich in diesem Superwahl ja vielleicht wirklich was tun könnte. Ist das nur mein Eindruck, weil ich jetzt so raus aus der Schule bin und in der echten Welt herumtapse? Oder hast auch du die Wahrnehmung, dass jetzt irgendwie im Superwahljahr 2021 sich endlich mal richtig was verändern könnte?
Also, ich teile deinen Eindruck total.
Mhm.
Und ich finde es auch wirklich wichtig, darüber zu sprechen, das auch sichtbar zu machen, dass wir jetzt gerade wirklich, wir haben diesen Sommer einfach die Chance, richtig was zu verändern.
Ja.
Einmal natürlich dadurch, dass wir die Chance haben, andere Parteien in die Regierung zu wählen.
Mhm.
Dann, dass wir die Chance haben, auch über die Parteien, jetzt zum Beispiel bei den Landeslisten oder Direktkandidaturen, nochmal ganz, ganz andere Persönlichkeiten, Positionen, mehr Diversität einfach in die eben auf die Listen zu wählen und auch in die Direktkandidaturen zu bringen.
Mhm.
Und wir haben auch jetzt einfach die Chance, durch einen Wahlkampf, in dem dann hoffentlich ganz, ganz viele Leute sich auch einbringen, diese Leute noch mal mehr zu pushen.
Ja.
Und irgendwie auch deutlich zu machen, guck mal, hier sind junge Stimmen, hier sind progressive Stimmen, hier sind diverse Stimmen.
Mhm.
Wir haben jetzt die Chance, ganz, ganz viele Menschen in unsere Parlamente zu wählen, die dann gemeinsam wirklich unsere Gesellschaft repräsentieren.
Mhm.
So. Und ich hoffe, dass da dieser Spirit ansteckend ist und dass sich ganz, ganz viele Leute einbringen, auch in den Wahlkampf und wir dann irgendwie die Möglichkeit haben, eben nicht nur einen Wahlkampf durchzuführen, sondern wirklich wie so eine richtige Bewegung zu sagen, 2021 ist das Jahr, in dem wir einen Richtungswechsel hinkriegen.
Ja.
Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich diesen Sommer leisten möchte. Und ich weiß, dass auch ganz viele andere aus meinem Freundeskreis, hier aus dem Kreisverband, aus Braunschweig, hier aus dem Viertel, wirklich Lust haben, sich da einzubringen und das zu tun. Und ich hoffe, wir werden das mit ganz, ganz vielen Menschen machen können.
Also bist du optimistisch, dass das auch klappt?
Ja, ich finde, Optimismus ist ja auch eine Strategie. Mhm. Ist ja nicht nur eine Lebenseinstellung.
Sehr gut.
Also für mich sind auf jeden Fall Optimismus und auch Solidarität miteinander, das sind auch ganz klare Strategien.
Ja.
Und deswegen bin ich sehr gerne optimistisch und ich bin auch sehr gerne solidarisch, weil ich glaube, das ist das, was uns wirklich voranbringt. Ja.
Cool. Ja. Und nochmal zum Bundestag. Der ist ja jetzt schon mega groß mit über 700 Abgeordneten. Würdest du sagen, dass der zu groß ist? Sollte er kleiner werden? Was wünschst du dir? Wenn du jetzt entscheiden könntest, ich besetze den Bundestag, ich besetze ihn neu, was würdest du ändern?
Also, wenn ich jetzt vorgeben könnte, so als Leitlinien vorgeben könnte, was irgendwie gut wäre zu erreichen bei der Besetzung des Bundestags, würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Präsentation unserer Gesellschaft. Also wir brauchen viele verschiedene Generationen, viele verschiedene Backgrounds. Wir brauchen Leute, die nicht nur die klassische akademische Ausbildung haben, sondern wir brauchen auch mehr Leute, die zum Beispiel aus dem Pflegebereich kommen, aus dem Handwerk kommen, um da auch eine andere Form von Diversität reinzubringen. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen ohne Migrationsgeschichte. Also ganz viele unterschiedliche Geschichten müssen auch abgebildet werden in unserem Bundestag. Und ich glaube, das wird man halt nicht darüber regeln, indem man irgendwie sagt, der Bundestag muss größer oder kleiner sein. Mhm. Sondern es ist einfach eine andere Frage von Repräsentation und wie ich finde, auch die interessantere und auch irgendwie gesellschaftspolitisch wichtigere. Und bei den ganzen Debatten darum, ob der Bundestag vergrößert oder verkleinert werden sollte, finde ich es einfach wichtig, dass egal für welche Form man sich entscheidet, es auf jeden Fall eine ist, die Demokratie bestärkt und die nicht irgendwie Wahlungerechtigkeiten schafft. Mhm. Und das wäre einfach, das wären so die zwei großen Leitlinien, von denen ich finde, entsprechend dieser sollte der Bundestag ausgerichtet werden. Das ist vor allen Dingen eine Verantwortung, die Parteien übernehmen müssen. Mhm. Parteien müssen innerhalb ihrer Strukturen dafür sorgen, dass Diversität gestärkt wird, dass eine höhere Repräsentanz gestärkt wird. Und wir Grüne machen da sehr viel für, sind auch nicht immer erfolgreich damit, aber wir versuchen das auf jeden Fall. Und wir wissen, dass das noch ein langer Weg ist, aber wir haben uns wenigstens schon mal in Bewegung gesetzt. Bei den anderen Parteien sehe ich da so ein bisschen noch Handlungsnot.
Ja. Was sagst denn du eigentlich zu paritätischen Listen? Also ich glaube, in Brandenburg gab es die Überlegung, dass man die Landesliste paritätisch macht. Ist das auch in Niedersachsen bei den Grünen geplant? Weißt du das?
Ja, also wir Grüne machen ja immer quotierte Listen. Mhm. Also wir achten eben darauf, dass die ungeraden Zahlen von Frauen besetzt sind, was ich total super finde, ja. Weil es dann auch nicht so ist, die Frauen bekommen die Plätze ab 2. Nein, die Frauen bekommen halt die Plätze ab 1. Das finde ich ja total super. Dann gibt es die offenen Plätze, das sind die geraden Zahlen. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also ich bin halt eine Verfechterin davon, zu sagen, das sind offene Plätze, das heißt, alle dürfen sich darauf bewerben. Es gibt leider so ein paar, bei denen hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass es so die sogenannten Männerplätze sind. Das finde ich natürlich nicht so gut, weil dann nämlich dieses Förderinstrument nicht funktioniert. Also ich kenne das auch aus der Gleichstellungsarbeit bei der Hochschule, dass man schnell mal denkt, wenn man sagt 50% Frauen, denkt man gleich, das wäre positive Frauenförderung. Ist es aber nicht unbedingt, weil es führt auch zu einer Frauenbegrenzung. Weil es dann nicht mehr als 50 sein darf.
Stimmt.
So, ja. Und ich denke mir, in einer Welt, die nicht paritätisch besetzt ist, dürfen wir auch an verschiedenen anderen Stellen mal über 50% gehen und wir dürfen auch mal 100% Frauen besetzen. Genau, und deswegen finde ich es einfach wichtig, diese Förderinstrumente immer wieder zu überprüfen und auch zu schauen, ob sie immer noch so umgesetzt werden, wie sie mal geplant waren. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir Quoten nutzen, dass wir paritätische Listen nutzen und auch paritätische Besetzung in anderen Bereichen, weil wir sonst nicht vorankommen. Also ich finde, es ist wirklich so mühselig, wenn wir uns angucken, wie die Statistiken aussehen von Frauenanteilen in den unterschiedlichsten Bereichen, Politik, Wirtschaft, Bildung, Leitungspositionen im Allgemeinen. Und wir kommen einfach nicht voran. Und in allen anderen Bereichen, in denen man nicht vorankommt, setzt man auch konsequente Instrumente ein.
Eben.
Nur in dem Bereich dann nicht. Und das finde ich einfach unpassend. Und deswegen würde ich mich einfach immer wieder stark dafür machen, dass wir verschiedene Quoteninstrumente nutzen, verschiedene Paritätinstrumente nutzen und einfach auch einen Blumenstrauß nutzen von verschiedenen Instrumenten und Strategien. Weil nur eine Strategie alleine funktioniert auch nicht.
Mhm. Eben, nur Optimismus reicht nicht.
Nee.
Ja. Okay. Ja, und dann hoffen wir jetzt mal, dass du gewählt wirst. Wie würde es dann für dich weitergehen? Ziehst du dann nach Berlin? Suchst du dir dann dort eine Wohnung oder so? Hast du dir das schon überlegt?
Also ich habe noch nicht feste Pläne geschmiedet, weil ich, so wie das meine Art ist, erstmal immer Schritt für Schritt schaue, wie es läuft und wie ich vorankomme. Klingt und mich dann auch immer gerne vorbereiten möchte. Und dann rede ich immer mit Leuten und google ganz viel und schlag Sachen nach. Nein, ich nutze natürlich Ecosia.
Sehr gut.
Dass ich aus Versehen Werbung mache. Genau, und aber ich habe natürlich schon so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, wie mache ich das denn eigentlich mit meinen Wohnorten? Weil ich bin ja schon Braunschweigerin, ich lebe hier auch sehr gerne. Ich lebe vor allen Dingen sehr gerne hier im westlichen Ringgebiet, wo wir vorhin auch kurz spazieren waren.
Ja, ist wirklich schön, kann ich bestätigen.
Ich mag das total gerne hier. Deswegen würde ich das so machen, wie ich das auch bei vielen anderen Abgeordneten beobachtet habe, dass man eben eine kleine Bleibe in Berlin hat und dann aber seinen Wohnort Braunschweig nicht aufgibt und dann immer pendelt und je nachdem, ob Sitzungswochen sind oder irgendwelche anderen Termine anfallen, eben in Berlin zu sein und aber auch viel Zeit hier in Braunschweig zu verbringen, weil ich trete ja nicht nur für den Bundestag an sich an, sondern ich trete eben auch für Braunschweig an und ich möchte auch Politik unter anderem für Braunschweig in Berlin mache. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dann hier zu leben. Ja.
Ja, okay, schön. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, als Abgeordnete oder als Abgeordneter nicht den Bezug zum Wahlkreis
zu
verlieren.
Ja.
So, selbst wenn man, ich glaube, die meisten Abgeordneten sind dann am Ende über die Landesliste gewählt, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, im Wahlkreis präsent zu sein. Und,
ich meine, musst du dir überlegen, wie wäre das denn für dich, wenn du erfahren würdest, dass ein Politiker oder eine Politikerin Abgeordnete sind für den Wahlkreis, in dem du lebst, aber die den Alltag dort nicht kennen.
Ja, eben.
Die dadurch ja auch die Probleme vor Ort nicht kennen, weil es macht halt was anderes, ob man Probleme miterlebt oder ob man sie erzählt bekommt.
Ja, ich glaube, ich wäre mega enttäuscht einfach und würde denen dann wahrscheinlich nicht länger als eine Legislatur im Parlament sitzen lassen. Ja. So, weil der kümmert sich ja im Zweifel dann nicht um die Belange der BürgerInnen.
Also mir ist es auch einfach wichtig, dort zu wohnen und mich über die gleichen Dinge zu ärgern, über die sich auch die Leute ärgern, die mich dann wählen, damit wir gemeinsam gute Lösungen dafür finden können. Ja.
Sehr gut. Kennst du eigentlich Leute aus der Bundestagsfraktion?
Also, ich hatte letztes Wochenende ein ganz tolles Insta-Live mit Sven Lehmann zum Thema Hartz IV und grüne Garantiesicherung.
Cool.
Das heißt, ich kenne ihn noch nicht persönlich.
Ja.
Ich freue mich schon auf den Moment, wenn dann das endlich passiert.
Ja.
Aber wir hatten auf jeden Fall schon dieses tolle Insta-Live.
Mhm.
Das war so ein Kontakt in die Bundestagsfraktion. Und dann kenne ich natürlich die, die aus Niedersachsen kommen. Also Phyllis Polert beispielsweise. Dann die Abgeordneten zum Beispiel aus Hannover, Sven Christian Kindler. Also in Niedersachsen kennt man sich natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich schon total eng verbandelt mit an wäre. Was ganz viel mit der Corona-Situation natürlich zu tun hat.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was den Wahlkampf auch irgendwie so ein bisschen erschwert, weil wenn keine Pandemie gewesen wäre, wäre ich natürlich schon häufiger in Berlin gewesen, hätte mich persönlich mit Leuten getroffen. Und jetzt macht man irgendwie alles am Telefon. Und ich freue mich schon auf den Moment, wenn man endlich die Leute nicht mehr nur am Telefon kennenlernt oder bei einem Insta-Live, sondern persönlich.
Ja. Ich kann das auch kaum abwarten, dass man dann wieder uneingeschränkt und ohne Corona-Test vorher sich mit Leuten treffen kann. Eines Tages hoffentlich geht das ja wieder. Und ich würde auch super gerne noch wissen, was du privat so machst. Also jenseits vom Politischen. Gibt es da noch eine zweite Seite?
Ja.
Oder füllt dich das schon komplett aus?
Das ist halt voll das Problem. Ich bin schon seit Jahren auf der verzweifelten Suche nach einem Hobby.
Oh, ja gut, da sind wir schon mal bei zwei. Also geht mir ganz genauso.
Ja, ich bin auch immer schon fast, wenn Leute so Hobbys nennen, denke ich mir so, ach, ist das toll, ich brauche unbedingt eins.
Mhm.
Also ich habe halt so Standard-Hobbys. Ich lese sehr gerne. Und das auch noch Sachbücher. Also trockener geht's nicht, aber ich liebe das einfach. Ich liebe einfach Sachbücher lesen und ich liebe es auch einfach, mich so einem Thema anzunähern, indem ich so ein Buch durchacker und dann irgendwie das Gefühl habe, ah toll, was ich da jetzt wieder Schönes erfahren habe.
Mhm.
Das wäre super interessant. Dann würde ich sagen, ich liebe Schwimmen. Und das ist auch etwas, was ich gerade extrem merke, was für eine Einschränkung das ist, dass man eben nicht schwimmen gehen kann, weil das eigentlich immer so mein Outlet ist. Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann gehe ich eine Runde schwimmen. Oder wenn ich mich über irgendwas geärgert habe, dann gehe ich eine Runde schwimmen. Dann muss ich mich auch gar nicht länger damit befassen.
Ja.
Und jetzt ist es so,
denke,
was mache ich denn jetzt? Ich habe letztens irgendwie die ganze halbe Nacht Focaccia gebacken. Weil ich mich abreagieren musste. Die war auch wirklich fantastisch lecker, aber das wird auch nicht mein Hobby werden. Genau, und ansonsten, ich verbringe halt wirklich richtig, richtig gerne richtig, richtig viel Zeit mit meinen Freundinnen. Ich finde, das ist einfach das Schönste, zusammenzusitzen und Kaffee zu trinken und total albern sich über Dinge kaputt zu lachen, als wäre man 12.
Ja.
Das finde ich einfach schön.
Okay.
Und deswegen sind vielleicht meine Freundinnen mein Hobby.
Ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein richtig gutes Hobby.
Ja.
So, man kann dann auch, manchmal auch ein bisschen über andere Leute lästern, richtig, sowas.
Sich mal so richtig aufregen, das hat ja auch was Gesundes.
Ja, eben,
ja.
Genau. Und dafür hat man ja auch Freunde, oder?
Ja, genau.
Okay, cool. Und hier steht auch ein Keyboard bei euch im Wohnzimmer.
Ja.
Kannst du spielen?
Ich spiele sehr schlecht 3 Weihnachtslieder.
Na, das reicht ja, oder?
Ja,
also
eben.
Morgen kommt der
es steht auch immer noch, es ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich dachte, oh, hoppla.
Es sind immer noch die Weihnachtslieder da auf dem Notenständer.
Ja, okay. Und Weihnachten ist ein christliches Fest, Ostern auch, jetzt wo wir uns unterhalten. Bist du irgendwie in der Kirche? Bist du religiös oder sowas?
Ich komme aus einer katholischen Familie und ich war auch früher ganz viel in der katholischen Kirche aktiv als Kind und Jugendliche. Ich war auch Messdienerin und ich war auch Sternsingerin. Aha. Und ich war auch Gruppenleiterin.
Jetzt kommen und, die ganzen
Und als ich 2003 die Demo organisiert habe gegen den Irakkrieg, das war in Büsum auf einer katholischen Jugendfreizeit, wo ich meine Juleika gemacht habe.
Oh ja.
Gruppenkarte, genau.
Die Juleika habe ich auch, aber immer die evangelische Jugend.
Ah, okay.
Lustigerweise.
Ja. Genau, und das finden viele immer total erstaunlich, weil ich ja so überhaupt nicht katholische Positionen vertrete. Ich muss aber auch sagen, ich war halt in der katholischen Kirche in Schleswig-Holstein. Das ist halt echt nochmal was anderes. Das kann man halt nicht vergleichen mit...
Mit Bayern oder so wahrscheinlich, ne?
Nee, gar nicht. In unseren Jugendgruppen waren total viele Leute, die waren gar nicht getauft oder evangelisch oder Muslima. Also das war nicht so, dass Religion so eine zentral wichtige Rolle gespielt hätte. Aber kulturell hat es mich trotzdem geprägt, weil ich sehr früh auch so bei sozialen Aktivitäten mit dabei war in der katholischen Kirche. Ich habe sehr früh Krippenspiele organisiert, dann mit meiner Großmutter zusammen eine Zeit lang so eine Kleiderkammer betreut von der katholischen Kirche. Dann war ich auch mal einen Sommer mit 13 Küsterin. Habe ich den Küster vertreten, weil der in Urlaub gefallen ist. Und dann gab es einen Einbruch in die Sakristei.
Oh
mein TKKG-Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Das war so aufregend mit Spurensicherung und so weiter.
Krass.
Genau. Aber jetzt, also genau, das ist sozusagen meine... in Anführungsstrichen religiöse Prägung aus der Familie heraus.
Okay.
Ja. Aber ich feiere Ostern jetzt nicht richtig. Ich bin auch nicht so ein richtiger Weihnachtsfan. Ich gehe manchmal, das letzte Mal vor 3 Jahren, ganz gerne Aschermittwoch in die Kirche.
Aha, okay.
Ja, ich mag das irgendwie. Ich mag dieses Schimmer. Ich mag auch Karfreitag in der katholischen Kirche.
Okay.
Dieses extrem Dunkle und so super Spirituelle und dass man sich als Mensch in dem Moment irgendwie demütig macht. Eingebettet in das ganze Konstrukt katholische Kirche, super problematisch. Aber wenn es nur dieser Einzelsituation ist, ich mag das irgendwie. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man ja dann doch auch diese Kulturtechnik lernt. Und Kulturtechniken wie zum Beispiel Beten oder dieses Verhalten, was man eben in einer Kirche zeigt, was anders ist als das, was man irgendwie auf der Straße zeigt. Das sind ja auch Kulturtechniken, die machen auch psychisch was mit einem. So, und ich manchmal mag ich das auch gerne, in der Kirche zu sitzen und irgendwie kurz zu knicken und das Kreuzzeichen zu machen und dann halt zu beten, weil es meinen Körper runterfährt und ich ganz bei mir sein kann. So.
Ja.
Und so praktiziere ich das Ganze gerne, aber ich würde wirklich nicht sagen, dass ich religiös oder besonders katholisch bin.
Okay.
Ja.
Nee, aber so ab und zu als Ruhepol ist, ist doch ganz schön.
So alle paar Jahre.
Ja, reicht ja. So, wenn der Ofen gerade streikt und man keinen Focaccia backen kann, dann geht's in die Kirche.
Genau, schwimmen wir da wieder zu. Gut, dann gehe ich jetzt mal nach 5 Jahren noch mal eine Runde.
Das ist doch was. Okay, cool. Und was sollte man noch über dich wissen?
Ich geht's gerade
die Dirty rein. Secrets.
Ja. Ich habe sehr erfolgreich aufgehört zu rauchen.
Das ist sehr gut. Wann hast du
ist kein Dirty Secret. Ich gebe jetzt gerade eigentlich an. Aber
wann hast du damit angefangen und wann hast du aufgehört?
Angefangen, das sage ich jetzt nicht. Weil wenn meine Großmutter das hört, dann kriege ich richtig Ärger.
Dann hört jetzt deine Großmutter bitte mal kurz weg.
Mit 15.
Okay.
Und
aber
auf.
Glaubst du, sie hat das nicht gemerkt?
Ach, ich weiß nicht. Ich möchte nicht, ich werde sie nicht drauf ansprechen.
Okay.
Ich bin gerade auf so einem guten Weg.
Ja.
Kandidiere für den Bundestag. Ich möchte das jetzt nicht mit dem Thema Rauchen zerstören.
Du hast ja aufgehört. Also mit 15 angefangen und wann aufgehört dann?
Vor 1,5 Jahren.
Okay.
Nee, nicht ganz. Vor 1 Jahr und 3 Monaten.
Okay. Wie hast du das geschafft? Ich versuche meine Oma nämlich auch davon zu überzeugen, dass Rauchen blöd ist und sie aufhören sollte, aber...
Also erstmal habe ich Rauchen durch Essen ersetzt. Das kann ich nicht empfehlen. Es funktioniert sehr gut, aber es hat Nebenwirkungen.
Ja.
Und dann habe ich einfach versucht, durch Sport, also vor allen Dingen auch durch Schwimmen und viel draußen sein und mich bewegen, mich davon abzulenken. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Und mir hilft auch der Gedanke, dass ich daran sterben könnte.
Ja.
Also das, ich bin da wirklich auch dann knallhart, dass ich jedes Mal, wenn ich merke, ich habe eigentlich jetzt gerade total Lust, eine Zigarette zu rauchen, dass ich mir sage, ja, Margot, kannst du ja machen, aber du wirst dann halt daran sterben. Und das wird kein schöner Tod. Und erstaunlicherweise funktioniert das.
Finde ich super.
Ja.
Das ist auch geil. Finde ich gut, finde ich grundsolide. Also einfach dran denken, yo, wenn du raus, kannst du sterben.
Ja.
Gut. Ja. Okay. Denke ich auf der nächsten Party dran, wenn mir eine Zigarette angeboten werden sollte. Denke ich, nö.
Ja.
Kann man dran sterben.
Ja.
Solide. Okay. Cool. Also das hast du geschafft. Noch irgendwelche privaten Errungenschaften?
ja, noch eine Sache.
Ja, erzähl.
Ich traue mich immer noch, vom Fünfer mit dem Körper zu springen.
Wow, das ist mutig.
Ich bin jedes Jahr mega stolz. Ja. Und letztes Jahr habe ich sogar Props vom Bademeister bekommen. Da hatte ich natürlich das Gefühl, ich bin gesegnet worden. Ja.
Voll gut. Also Schwimmen und Wasser ist
ja, das ist total meins. Also das, ich glaube zwar eigentlich überhaupt nicht an Sternzeichen.
Ich wollte gerade sagen,
aber du bist Fisch. Ich bin Fisch und es passt. Also ja. Ich bin überhaupt nicht so in dieses ganze Astrologie heißt. Ja, Astrologie. Hm. Gar nicht. Außer bei mir, weil bei mir stimmt's einfach.
Ja, same. meine beste Freundin und ich, wir haben beide am 1. März Geburtstag, sind demnach auch Fische. Und so manche Sachen passen halt einfach. Und sie schwimmt auch gerne und ich mag Wasser an sich auch. Und im Urlaub habe ich mich auch Klippenspringen getraut und sowas.
Oh, cool. Und, wo denn?
Das war auf Mallorca, auch schon Jahre her.
Wie hoch?
So 2013 oder so. Mal überlegen, aber schon so 7-8 Meter. Und das halt im Meer, ne? Krass. War schon cool, ja.
Ja.
Gibt's auch nice Bilder von. Also ja, klar, toll. War man so mega, jung, das war schön, das vermisse ich auch.
Ja.
Also ich möchte sehr gerne mal wieder in Urlaub und ich möchte auch sehr gerne mal wieder Klippen springen. Ja. Weil nur so am Strand rumzuliegen, finde ich halt langweilig. Wenn du dann wenigstens von der Klippe springen kannst und dann zum Strand schwimmen kannst, das ist schon mehr Action.
Ja, ich liebe halt das Freibad. Deswegen, ich fahre auch im Sommer eigentlich gar nicht in Urlaub.
Mhm.
Das ist aber noch sowas aus der Kindheit, glaube ich auch, weil wir sind nie in Urlaub gefahren, einfach kein Geld dafür hatten.
Ja.
Und ich bin so ganz klassisch mit den Kids aus meiner Siedlung im Freibad einfach aufgewachsen.
Ja.
Und wir waren einfach die ganzen Sommerferien jeden Tag auch bei schlechtem Wetter im Freibad. Oh, und ich liebe das, wenn ich nur diesen Geruch von
Chlor.
Ja, von brennender Sonne auf dem Asphalt kombiniert mit Chlor.
Ja.
Oh, da geht mir, da kriege ich Gänsehaut.
Geil.
Ja.
Okay, ich meine, ist er jetzt nicht so der, weiß ich nicht, also ist er jetzt kein krass ungewöhnlicher oder schwer zu erfüllender Wunsch, so meine ich.
Nee, das stimmt. Oder? Aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich doch recht bescheiden bin.
Ja, das wirkt ein bisschen so. Ich meine, wenn ich mit einem Freibadbesuch glücklich machen
total.
Kann, das ist doch schön. Also wer braucht ein 5-Sterne-Hotel am Strand?
So, nee, ich finde Freibad super und zu Hause schlafen.
Ja, echt? Bist du so ein Zuhause-Schläger?
Ja, ich finde, zu Hause ist einfach am schönsten.
Ja, gut. Wenn man eine gute Matratze hat, dann. Das stimmt, da bin ich bei dir. Ja. Ach, ich vermisse mein Bett jetzt schon, weil ich bin ja jetzt über Ostern bei meinen Eltern.
Mhm.
Und ich habe irgendwie mir mit 14 gedacht, ja, so ein Bett auf so 2 Etagen, wo dann unten jemand schlafen kann, ist eine gute Idee. Ist es nicht, weil es sind 90 Zentimeter und bei mir kann man, weil da ein anderes Regal noch steht, das nicht ganz ausziehen. Das heißt, das sind so 80 Zentimeter. Und in Berlin habe ich ein 60er-Bett. Und das dann zu halbieren und darauf zu schlafen, ist eine blöde Idee. Also ja, das Bett zu Hause, an das man gewöhnt ist, ist dann schon schöner.
Ja, und vor allen Dingen, nichts lässt einen ja den Status eines Erwachsenen so schnell verlieren, wie wenn man zu Hause im alten Kinderbett schläft.
Ja, absolut. Das ist so, okay, gut, ich bin wieder klein.
Ja, also ich bin halt wieder 15, mein Gott.
Ja, richtig. Das ist voll das Gefühl. Absolut, ja. Wie feierst denn du Ostern? Also ist jetzt irgendwas geplant? Ich meine, wir haben Pandemie, man kann wenig machen, aber...
Also wir machen das immer so, ich bin nicht zuständig für Feiertage hier bei uns.
Mhm.
Das ist aufgeteilt. Also mein Freund ist zuständig für Weihnachten und macht dann immer so eine Mischung aus deutsch-polnischem Weihnachtsfest, weil seine Eltern aus Polen kommen.
Ja.
Und meine frühere Mitbewohnerin und Freundin Hanna, die vorhin mit uns ganz akribisch die Corona-Schnelltests gemacht haben, damit wir sicherstellen können, dass wir negativ sind.
Genau, vielen Dank nochmal.
Ja, danke Hanna. deren Fest ist Ostern und die wird bestimmt wieder einen Hefezopf backen und dann wird es bestimmt wieder Eierlikör geben und ein schönes Frühstück und einen schönen Spaziergang.
Ja.
So ganz entspannt.
Ja.
Und meine Großmutter hat mir auch, die schickt mir immer für die Feiertage Päckchen, weil sie genau weiß, dass ich das nicht schaffe, irgendwas zu organisieren. Und dann schickt sie mir immer Deko und diese Zweige, die hoffentlich noch blühen werden aus ihrem Garten.
Ah, auch wie schön. Warte mal, die Zweige hat sie geschickt?
Ja, die hat sie mir geschickt.
Wie hat sie das denn geschafft?
Mit der Post. Ja.
Wow.
Süß, ne? Ja, ja, ich find's auch richtig schön. Und dann kriege ich auch immer zu Weihnachten und zu Ostern Deko geschenkt, geschickt, damit ich die direkt aus dem Paket halt aufhängen kann. Und das haben wir voll nebenan gut gemacht.
Ja. Also so ein richtiges Care-Deko-Paket. Mhm. Nice. Ich glaube, sowas bräuchte ich auch.
Ja. Kannst du deinen Eltern so einen leisen Hint geben, wenn du denen die Folge vorspielst?
Ja, genau. So, Mama, Papa, bringt mal wieder Deko mit. Ja. Also gut, macht meine Mutter regelmäßig, aber dann verteilt sie die so random in der Wohnung. Also Mama, bring's meinetwegen auch persönlich vorbei, aber lass mich das verteilen, weil sonst entspricht das nicht so meiner Ordnung, okay? Mhm. So, das Hinweisende.
Memo an Mama.
Richtig. Genau, apropos Memo an Mama, wir brauchen noch einen Folgentitel für diese Folge. Mhm. Hast du Vorschläge? Ist immer eine richtig böse letzte Frage.
Vielleicht Optimismus ist auch eine Strategie.
Finde ich super, habe ich auch schon dran gedacht. Super, dann machen wir das.
Ja, und vom Rauchen kann man sterben.
kommt in die Folgenbeschreibung.
Ja.
Finde ich grundsolide. Ja. Gott, ich sage das viel zu oft. Grüße gehen einmal an meine Freunde und nur damit es on the record ist, muss ich einmal sagen, so, Sven out of Sven wird auch ein Hashtag auf Twitter, der trendet. Eines Tages, ich mach den groß. So, jetzt auch Werbung Ende. Hast du denn noch was auf dem Herzen eigentlich?
Also, was mir auf dem Herzen liegen würde für diesen Sommer, ist, dass wir alle uns nicht auf Ängste, sondern auf Hoffnung konzentrieren und das halt dann durch aktiv sein, durch Aktion, durch Mitmachen im Wahlkampf umsetzen in eine Bundestagswahl, die dazu führt, dass wir wirklich einen richtig krassen Wandel hinbekommen. Mhm. Weil uns läuft einfach die Zeit da weg, sowohl in Bezug auf Klima als auch Pandemiekrise. Und wir brauchen einfach gebündelte Kräfte. Wir brauchen viele Menschen, die mit uns auf die Straße gehen, die mit uns im digitalen Wahlkampf unterwegs sind, die sich mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen und ihren Stärken und ihrer Kraft und auch ihrem Optimismus einbringen. Weil ich bin mir sicher, wir können diesen Wandel halt schaffen, aber nur, wenn wir alle anpacken.
Ja, voll schön. Wie kann man denn dich persönlich unterstützen? Gibt's da irgendwas?
Also, wenn man hier vor Ort ist oder auch gerne digital von einem anderen Ort aus unterstützen möchte, ganz persönlich, dann kann man mich erstmal kontaktieren unter Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail, weil wir haben so eine Liste mit Volunteers, die wir führen. Und wenn es dann irgendwie Bedarf gibt, dann melden wir uns bei euch. Mhm. Und ansonsten ist es total super, wenn ihr Reichweiten nutzt, um zu teilen, was ich gerade mache, wofür ich stehe, was ich erreichen möchte, weil es einfach ein digitaler Wahlkampf sein wird und wir brauchen da alle Leute, egal wie klein die Reichweite ist, auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, nur 3 Insta-FollowerInnen hat, die alle aus der gleichen Familie kommen, ist egal, trotzdem auch diese kleinen Reichweiten nutzen, weil je mehr Sicht und Hörbarkeit wir bekommen, desto größer sind auch einfach die Chancen, dass wir unsere Ziele erreichen.
Also sharing is caring.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
Was ich auch noch kurz fragen wollte, wir beide kennen, glaube ich, Felix Bach.
Ja.
Ihr habt euch dann wahrscheinlich bei den Grünen kennengelernt, oder?
Ja, das ist richtig.
Und jetzt supportet er dich auch.
Ja, das Wahlkampf Unterstützung bei uns im Kreisverband.
Genau. Wie groß ist denn da so das Team?
Also, wir haben ein paar festangestellte Personen. Mhm. Von denen auch Felix einer ist. Und dann habe ich noch zusätzlich in so ein freiwilligen Team von 10 Personen aktuell, mit ganz tollen, super talentierten Menschen. Ja. Also zum Beispiel Leo, die voll das Ass ist in Bezug auf alles, was mit Video zu tun hat.
Nice.
Dann Dave macht dort natürlich mit seinen ganzen digitalen Skills. Mhm. Amir bringt sich ein mit seinen ganzen digitalen Skills. Dann haben wir noch Katja und Johann, die super gut vernetzt sind und sich auch immer einbringen mit den verschiedensten Ideen. Dann Maren, mit der ich damals die AG Gender Intersektional gegründet hatte. Die bringt sich ein mit so super wichtigen Skills, die niemals unterschätzt werden sollten, und zwar Korrektur lesen und Texte glätten.
Oh ja.
Ja, das sind nämlich die Fleißarbeiten, für die man ganz, ganz dringend, wie du sagen würdest, grundsolide Leute braucht,
ja.
Auf die man sich verlassen kann. Und Maren ist auf jeden Fall eine davon. Und so haben wir einfach ein großes, sehr flexibel agierendes Team, wo alle Personen einfach die Möglichkeit haben, sich mit ihren Kompetenzen und Kenntnissen und Leidenschaften auch einzubringen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
Mhm.
Dass man nicht anfängt, so Aufgaben zu verteilen, dass jede Person ohne Wenn und Aber Aufgaben übernehmen muss, sondern dass man das wirklich so aufteilt, dass jede Person die Möglichkeit hat, sich irgendwie mit ihren Leidenschaften irgendwie einzubringen und sich auch mit Aufgaben einzubringen, die wirklich Spaß machen, zu bewältigen. Weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass irgendwann keiner mehr Bock auf Wahlkampf hat. Und das wollen wir ja nicht.
Ja, eben. Und wenn jeder so das machen kann, wo er oder sie gut drin ist, ist ja mega gut.
Ja, total. Und dann wird auch die Qualität immer, immer besser. Also,
ja. Nice. Und ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch eine Menge Spaß, oder?
Total. Cool. Wir können uns ja auch fast nicht persönlich treffen, aber in unserer Telegram-Gruppe geht es richtig ab.
Nice. Das ist doch die Hauptsache.
Immer gute Stimmung.
Ja. Hast du da irgendwie noch eine noch eine Anekdote daraus, aus der Telegram-Gruppe, was da so geht?
Also wir haben so richtige Meme-MeisterInnen in dieser Gruppe, die wirklich tolle Memes basteln, die wir niemals veröffentlichen werden.
Ja, okay.
Aber die zur allgemeinen Erheiterung beitragen und den Gruppenspirit aufrechterhalten.
Das reicht ja schon, okay. Das klingt doch prima. Ja. Ich glaube, ich brauche auch mehr Gruppen mit Meme-Potenzial. Ja. Naja, okay, cool. Nee, dann habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel auf meiner imaginären Liste hier. Wenn du nichts weiter an Fragen, Anmerkungen, Wünschen hast, dann würde ich mich ganz herzlich für die Einladung zu dir bedanken, für den Corona-Test.
Ich danke dir.
Und das nette Gespräch. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
Auf jeden Fall.
Das ist doch schön.
Das war sehr, sehr schön.
Und dann würde ich mich schon verabschieden. Danke auch allen ZuhörerInnen. Und sage wie immer, over and out.